Deutschlandfunk, Journal am Vormittag.
Heute mit dem Marktplatz und Christian Bremke beim Mikrofon. Herzlich willkommen.
Wir buchen über das Internet, generell. Warum? Weil ich da alle Aussagen drin habe, die ich im Prinzip bekommen kann. Es ist auch preiswerter im Vergleich. Reisebüro überhaupt nicht mehr.
Im Internet. Na, weil es einfach praktisch ist, direkt von zu Hause aus. Man kann selber gucken, auswählen. Kein Problem. Da muss ich nicht extra irgendwo ins Reisebüro gehen.
Das ist jetzt Reisebüro.
Warum?
Als hergebracht, weil ich an für sich Computer und diese ganze Schose nicht so mag. Fehlt mir die Persönlichkeit des Beratens. So Kurzreisen, ja, ich bin im Schwarzwald zu Hause und fliege ja immer von Basel, Berlin. Da mache ich das per Internet. Ja, aber ansonsten Reisen, wenn ich nach Thailand fahre oder nach Amerika, ich kein Reisebüro.
Eigentlich Internet immer. Aber ich mache es nicht selber, weil es meine Kinder für mich tun. Und wenn ich sage, ich fahre irgendwo hin, dann setzen sie sich hin und suchen mir dann eine entsprechende Reise raus. So wie ich sie haben will. Und es ist meistens gut gegangen bis jetzt.
Im Internet. Ich verreise ganz selten. Und wenn ich dann mal fliege, dann mit einem Billigflieger, das mache ich im Internet. Und mit der Deutschen Bahn kaufe ich mir meine Tickets auch im Internet. Praktisch. Und was den Billigflieger angeht, wüsste ich jetzt auch nicht, wo ich hingehen sollte.
Internet. Ist praktischer als im Reisebüro. Also ich denke schon, dass es billiger ist. Also ich habe gute Erfahrungen gemacht damit.
Ich glaube, da finde ich eigentlich die besten Angebote. Also ich habe da auch bestimmte Seiten, wo ich bisher nicht enttäuscht war. Ja.
Mehr Auswahl, mehr Ruhe, viel mehr Zeit.
Kleines Reisebüro, ja, spezialisiert auf Bahnreisen und auch Hotel und so fort. Sehr zu empfehlen. Die machen alles für mich übers Internet, sind super gut, suchen lange und finden gute Preise.
Eigentlich übers Internet, ist bequemer.
Reisen oder Flüge werden immer häufiger online gebucht. Passend dazu das Thema unserer heutigen Marktplatzsendung: Per Mausklick in die Sonne, Internetreiseportale auf den Prüfstand. Wir melden uns live von der Internationalen Tourismusbörse in Berlin, genauer gesagt vom Stand des Deutschen Reiseverbandes in Halle 10.1. An meiner Seite Ralf Fieke vom Deutschen Reiseverband, Michael Buller vom Verband Internetreisevertrieb und Falk Moko von der Stiftung Warentest. Guten Morgen.
Guten Morgen.
Noch ist die ITB nur für Fachbesucher geöffnet. Das ändert sich am Samstag. Dann öffnen sich die Tore der Berliner Messehallen für das breite Publikum. Wer einen Urlaub buchen will, der muss natürlich erstmal wissen, wo es überhaupt hingehen soll. Und dafür bietet die ETB bekanntermaßen ein riesiges Entdeckungsangebot. Dieter Nürnberger ist unser Messereporter und als solcher schon den ganzen Morgen über unterwegs. Herr Nürnberger, einmal um die ganze Welt. Wer und was präsentiert sich hier?
Christian Bremkamp, wenn man über diese internationale Tourismusbörse spricht, dann dürfen auch getrost Superlative verwendet werden, denn die ETB ist die weltweit größte Reisemesse. Dazu ein paar Zahlen. In diesem Jahr sind es knapp 11.000 Anbieter, die hier immerhin 188 Länder präsentieren. Die großen Reiseanbieter sind hier vertreten. Länder, Städte werben für ihre Reiseangebote. Vertreter sind ebenso Spezialanbieter, die beispielsweise ganz konkrete Angebote für spezielle Klientelgruppen machen. Ökologischer, nachhaltiger Tourismus als Beispiel. Auch kulturelle Veranstalter trommeln für ihre Events. Es sind auch sehr viele junge Unternehmen dabei, die vor allem auch noch die neuen digitalen Angebote der Reisebranche ihren Partnern schmackhaft machen wollen. Also wer in der Tourismusbranche beheimatet ist, für den ist es derzeit sicherlich ein Muss, in diesen Tagen nach Berlin zu kommen. Doch natürlich ist die Tourismusbörse nicht nur etwas für Fachleute. Es gibt jeweils auch Tage, diesmal am kommenden Samstag und am Sonntag, wo unter anderem halt das normale, das reiselustige Publikum willkommen ist. Und vielleicht macht man sich dann gerade auch an diesen Besuchertagen diesen besonderen Charme der ITB auch bemerkbar. 188 Länder unter einem Dach sozusagen. Da sind es nur ein paar Schritte vom Infostand Großbritanniens hin zur Kreuzfahrt in norwegischen Gefilden. In der nächsten Halle warten dann vielleicht schon afrikanische Länder oder auch die bekannten Destinationen in Asien. In diesem Jahr ist übrigens Indonesien das offizielle Partnerland. Auch hier zeigen die Besucherzahlen wie generell weltweit nach oben. Indonesien darf aber mitunter vielleicht auch noch als die große Unbekannte des Reisemarktes gehandelt werden. Über 13.000 Inseln machen das Land beispielsweise aus. Bekannt sind vielleicht ein paar, Bali oder Lombok. Da gibt es also für Reiselustige sicherlich noch sehr vieles zu entdecken. Und erstmals ist in diesem Jahr beispielsweise auch der neu gegründete Staat Südsudan mit dabei. Das beliebteste Reiseland der Deutschen ist weiterhin Deutschland. Und auch hier gibt es selbstverständlich sehr viele große Hallen mit heimischen Reisezielen im Angebot. Das besondere Flair dieser Messe zeichnet sich sicherlich auch durch folkloristische oder kulinarische Zu- oder Beigaben aus. Konkret, wer bei den Bayern vorbeischaut, muss dann mit landestypischer Blasmusik wahrscheinlich rechnen. Bei den Brasilianern heißt das dann flotte Samba-Rhythmen und so weiter. Die Berliner und ihre Gäste mögen übrigens die ETB. Es gibt viel zum Mitnehmen, es gibt Kataloge, es gibt Poster, mitunter auch Stadtpläne und vieles Nützliches mehr. Die ETB wird ja auch gern als das größte Reisebüro der Welt bezeichnet. Und dazu noch eine Information. Erstmals kann man in diesem Jahr an manchen Ständen auch direkt buchen, eine Art Pilotprojekt, Urlaub zu mitunter günstigen Messekonditionen. Ob sich das lohnt, wird sich zeigen. Auf jeden Fall aber will die ETB, das ist ganz klar, Sehnsüchte wecken und auch Inspiration sein. Also vom Neandertal-Museum im Ort Mettmann über die Mongolei bis Mosambik. So gut wie jedes Urlaubsland ist hier vertreten. Und mit diesen Eindrücken zurück in unsere Gesprächsrunde.
Ja, danke bis hierhin, Dieter Nürnberger. Und Sehnsüchte wurden definitiv geweckt, denn wenn ich mich hier so umblicke, es sind ja eigentlich nur Fachbesucher da, aber die Hallen sind jetzt schon am Vormittag brechend voll. Zu unserer Gesprächsrunde, Herr Hieke vom Deutschen Reiseverband. Wenn ich in den Urlaub will, kann ich mich, wie eben gehört, hier auf der ITB erkundigen und auch diesmal was buchen, im Reisebüro um die Ecke oder am heimischen Computer. Persönliche Frage, wie gehen Sie vor? Als Mitarbeiter eines Reiseverbandes?
Ja, ich bin ja im Hauptberuf Inhaber eines Reisebüros, zweier. Und da wäre alles andere natürlich jetzt die falsche Antwort, als mich selber hinzusetzen, es im eigenen Büro einzubuchen natürlich.
Aber im Internet ist es ja auch nicht schwerer. Also wenn Sie zu Hause sind, loggen Sie sich dann in den Dienstcomputer ein oder schauen Sie dann auch mal, einen günstigen Flug, wo finde ich den?
Nee, also wir haben ein anderes Flugsystem, auch im Büro. Und das mache ich tatsächlich dann im Büro und schaue da, wo ich für mich die beste Reise finde. Klar, am Arbeitsplatz.
Jetzt traue ich mich ja kaum zu fragen. Die nächste Frage, ich wusste nicht, dass Sie persönlichen Inhaber von einem Reisebüro sind. Die Frage dann in die Runde. Gibt es denn eine Statistik, wie viele Trips inzwischen noch im Reisebüro um die Ecke und wie viele bereits im Internet gebucht werden? Herr Buller vielleicht?
Ja, es kommt auf die Reiseart an, aber bei den Reisen ab 5 Tagen wird über ein Viertel mittlerweile online gebucht. Es gibt aber auch einzelne Reisesparten, die deutlich höhere Zahlen haben, wie zum Beispiel diese individuellen Produkte, die werden sehr stark im Internet gebucht.
Mein persönlicher Eindruck ist ja, die Zahl der Online-Anbieter steigt und steigt, mit der Folge, dass man doch irgendwie den Überblick droht zu verlieren. Falk Moko von der Stiftung Warenteste, A, Ihr Eindruck und B, gibt es eine Faustregel, worauf man bei einer Internetbuchung zuallererst und unbedingt achten sollte?
Naja, um es einfach zu sagen, auf einen seriösen Anbieter müsste man achten. Das ist aber nicht ganz so leicht festzustellen. Viele fallen möglicherweise auf Log-Angebote herein, die sensationell klingen, aber nicht prüfen, ob der Veranstalter auch wirklich seriös ist und bleiben dann möglicherweise auf Schulden sitzen, weil sie eine Anzahlung leisten, die dann weg ist. Da muss man aufpassen, man muss eben bestimmte Dinge überprüfen. Gibt es ein Gütezeichen? Das ist schon mal ein guter Anhaltspunkt, dass der Veranstalter oder die Seite seriös ist. Oder man guckt natürlich auf, wo kommt der her, gibt er eine Adresse an, sind überhaupt alle Angaben im Impressum vorhanden. Wenn da schon was fehlt, würde ich sofort die Finger davon lassen.
Ja, aber das dauert ja so lange, dann kann ich ja gleich ins Reisebüro gehen, oder Herr Hieke?
Absolut, natürlich. Also ich glaube, man kann als Faustregel auch sagen, dass umso komplexer eine Reise wird, den Trend stellen wir fest, dass die Leute ins Reisebüro gehen. Das heißt, wenn ich verschiedene Bausteine in der Reise habe, wo sich vielleicht einer dieser Bausteine ändert, dementsprechend die Kette, die hinten dran hängt, sich natürlich auch verändert. Man lieber vielleicht den persönlichen Ansprechpartner hat, der das eben direkt mit beachtet. Und zum anderen stellen wir auch fest, dass eben diese Datenflut, die Sie erwähnten, teilweise auch zur Überforderung führt und eigentlich dann auch wieder Kunden zurück ins Reisebüro bringt.
Jetzt haben Sie eben, Herr Murko, das Stichwort Gütesiegel genannt. Gibt es denn eigentlich ein Gütesiegel für alle verlässlichen Internetportale? Wahrscheinlich nicht, oder?
Leider nicht. Es gibt verschiedene Gütesiegel. Alle haben Vor- und Nachteile. Das Perfekte gibt es leider nicht. Die wichtigsten sind TÜV und zum Beispiel Safer Shopping. Und man muss immer überprüfen, wenn ein Anbieter das angibt, ob er auch wirklich dann da registriert ist. Also manche, da kann auch Unfug mitgetrieben werden, dass jemand sagt, ich habe dieses Siegel und dann hat das gar nicht. Also man muss es leider auch noch überprüfen. Es ist sehr langwierig und die Online-Buchung erfordert schon ein bisschen Zeit und vor allen Dingen auch ein paar Grundkenntnisse, wo kann ich buchen und wo nicht.
Also kurz gefragt, günstige Flüge buchen im Internet ja, aber bei längeren Reisen Zeit mitbringen und genauer hinschauen.
Aber es gibt einen großen Vorteil vom Internet online. Man hat wunderbaren Möglichkeiten, Preise zu vergleichen. Das kann das Reisebüro natürlich auch. Aber wenn ich es persönlich machen will, gibt es da wunderbare Möglichkeiten. Es gibt viele Preisvergleichssysteme, die funktionieren. Wir haben die überprüft, also die bringen verlässliche Ergebnisse. Das kann man für Hotels, für Flüge, auch für Pauschalreisen. Also das ist der große Vorteil.
Herr Buller vom Verband Internetreisevertrieb, Sie haben sich ja die Verlässlichkeit und die Sicherheit von Reiseportalen auf die Fahnen geschrieben. Warum können sich denn die Anbieter nicht auf ein Gütesiegel verständigen, weil es da einfach schwarze Schafe gibt oder woran liegt es?
Naja, der VER empfiehlt das TÜV Safer Shopping. Das ist ein Pflichtsiegel, das wird jedes Jahr erneuert. Das ist eine sehr tiefe Prüfung, die geht also nicht nur über die Webseite, sondern schaut eben nach, ob sie in ihrem Geschäft auch Datenschutz und solche Sachen einhalten. Das Siegel kriegt halt nicht jeder und das ist möglicherweise auch das Problem, warum sich die Branche da nicht immer auf ein Siegel einigen kann, weil das ist eine ziemlich strenge Prüfung.
Buchen im Internet gilt ja gemeinhin als günstig, als billig. Also denken zumindest viele Leute, wenn ich da buche, muss ich nicht so viel zahlen, ob für einen Flug oder für eine Reise. Mal von Spezialanbietern abgesehen, spezielle Kulturangebote vielleicht. Herr Moko, stimmt das eigentlich? Sind Internetreisen günstiger als die, die ich im Reisebüro buche?
Man kann sicherlich mal ein sehr günstiges Angebot finden, aber grundsätzlich sind die Preise identisch. Die Reisebüros verkaufen genau dieselben Produkte, wie man sie im Internet bekommt. Also grundsätzlich sind die Preise gleich. Man kann nicht sagen, Internet ist billiger.
Herr Buller?
Ja, der Vorteil ist natürlich, dass wir eine Transparenz schaffen. Das heißt, ein durchschnittlicher Online-Anbieter hat bis zu 80, 100 Veranstalter im Sortiment und kann dann dadurch das gleiche Hotel mit den gleichen Konditionen heraussuchen, wer den besten Preis dort anbietet.
Aber wo bekommen denn die Internetanbieter ihre Daten eigentlich her? Also melden sich Hotels in der Welt bei dem und dem Anbieter? Bin ich ziemlich sicher nicht. Oder gibt es da einen gemeinsamen Sammler, der die Daten weitergibt, weiterverkauft und dann am Ende vielleicht alle eigentlich dieselben Daten haben?
Also es ist ja so, dass das sehr komplex ist. Je nachdem, ob ein Reiseveranstalter die Reise anbietet oder ein Hotel direkt über ein Portal, das nur Hotelzimmer eben anbietet oder übers Reisebüro, ob gewisse Hoteliers mit gewissen Veranstaltern Exklusivverträge schließen oder über mehrere Veranstalter vertreiben und auch direkt über ihre eigene Website natürlich. Auch das gibt es, dass Hotelketten natürlich auch eigene Seiten haben. Insofern ist das ein so wahnsinnig komplexes Thema, dass teilweise auch im Netz, im Reisebüro und überall auf jeder Seite, in jedem Büro sehr verschiedene Preise auch gesehen.
Meine Frage, die ich mir auch schon zu Hause beim Buchen gestellt habe, Herr Moko von der Stiftung Warentest, worin unterscheiden sich eigentlich die ganzen Portale, von denen es ja gefühlt Hunderte gibt? Und warum kann der eine Anbieter womöglich günstiger sein als der andere, obwohl sie ja mehr oder weniger doch eigentlich nur das anbieten können, was andere sowieso auf den Markt werfen?
Man muss auch unterscheiden, was man buchen will, ob nur ein Hotel, einen Flug oder eine Pauschalreise. Wir haben zum Beispiel 9 Anbieter, Online-Reisebüros, große Anbieter getestet. Die unterscheiden sich nicht so sehr. Die haben grundsätzlich, wenn man es mal vereinfacht, alle ein ähnliches Angebot. Wir haben dann auch das gemerkt, wir haben bestimmte Modelle gebildet und haben das bei allen versucht zu buchen. Und da kam in der Mehrzahl auch dasselbe raus, mit kleinen Abweichungen. Aber da gibt es keine großen Unterschiede. Also die großen Anbieter, die wir untersucht haben, beziehen zum Beispiel bei Pauschalreisen ihre Daten von Traveltainment. Das ist ein großer Vermarkter, sitzt in Aachen. Und da kommen bisher, sind wohl Änderungen zu erwarten. Aber im Moment ist es so, dass die großen Anbieter ihre Reisen von da beziehen.
Herr Buller, Einspruch?
Ja, also bei der Pauschalreise ist das richtig, aber zum Beispiel im Flugsegment, im Hotelsegment und in weiteren Bereichen ist es oft so, dass die Online-Anbieter eigenen Einkauf betreiben und damit natürlich schon große Differenzierung haben.
Durch die Masse?
Ja, durch die Masse oder weil sie international sind oder eben überhaupt in der Lage sind, so und so viele Hotels selber eben zu sourcen.
Ein zentrales Ärgernis sind ja die versteckten Gebühren. Tauchen immer wieder auf, eigentlich längst verboten. Warum kommt es da immer noch zu, Herr Buller?
Naja, man muss vorsichtig sein, wo sie verboten sind. Die Gesetze sind leider noch so, dass im Flugbereich die Vorbelegung von Versicherungen zum Beispiel und solche Geschichten nicht erlaubt sind. Das ist auch gut so, dass es dort gesetzliche Vorschriften gibt. In anderen Bereichen gibt es sie noch nicht. Das wird die Verbraucherschutzrichtlinie 2014 endlich regeln. es ist so. Also
ja, bitte reingrätschen.
Es gibt zum Beispiel eine Entscheidung vom Europäischen Gerichtshof, die das dann auf andere Arten übertragen, die sagen, das ist zum Beispiel, wer Hotels verkauft oder Pauschalreisen, hat sich auch daran danach zu richten. Das ist ein Wort, ja.
Also ich meine, im Prinzip geht es doch darum, dass ein Kunde eine Transparenz kriegen muss, was er kauft. Das hat Gott sei Dank diese Buchungsbutton-Richtlinie, die wir jetzt eingeführt haben, ab 1.6. endlich geregelt, dass ich auch genau verstehe, welche Leistung ich kaufe. Wir sind absolut dagegen, dass es Vorbelegungen gibt in jeglichem Bereich. Das wurde auch jetzt endlich umgesetzt, auch bei allen VR-Mitgliedern. Und letztendlich geht es darum, dass der Kunde genau weiß, was er kauft und damit happy ist mit seinem Abschluss.
Aber es gibt doch eben diese Fälle immer wieder. Ich buche einen Flug zum Beispiel und da wird mir ganz lange angezeigt, Ihr Flug kostet, sagen wir, 76 Euro. Und dann klicke ich mich durch und am Ende steht nicht 76, sondern 96 Euro, weil irgendwelche Verwaltungsgebühren nicht... Und das ist doch illegal, Herr Murko.
Es sollte nicht sein. Und nach der Buttonlösung, gut, dann müssen Sie am Ende dann alles aufführen. Was kaufe ich denn, wenn der Kunde aufmerksam ist? Und bevor er den Klick macht, jetzt buche ich oder kaufe ich, sollte er genau gucken, was ist denn da alles in dem Preis enthalten. Und natürlich, wir haben das auch bei unserem Test so gemacht, der Preis sollte von Anfang an der Endpreis sein. Von kleinen Abweichungen, es gibt ja bei Flügen, da kann Gepäck extra erscheinen, sollte aber angekündigt werden, dass Gepäckkosten dazukommen können. Aber bei der Pauschalreise sollte zum Beispiel ein Endpreis dastehen, der ist meistens pro Person und dann sollte das auch dabei bleiben. Wir haben das natürlich bewertet, wenn es nicht der Fall war.
Nehmen wir mal an, es ist passiert, also die Buchung wurde bestätigt und es wurden eben dann doch Zusatzgebühren erhoben, das Geld ist erstmal weg. Wie gehe ich denn als Verbraucher jetzt vor? Welche Möglichkeiten habe ich da? Das ist immer das Problem, ich sitze anonym vom Internet, ich weiß nicht mal genau, wo sitzen eigentlich diejenigen, die da meine Daten verarbeiten, was mache ich da?
Sich zuallererst bei dem Anbieter natürlich beschweren, um Aufklärung bitten, was da passiert ist. Und wenn man da nicht weiterkommt, dann gibt es diverse Möglichkeiten. Es gibt zum Beispiel eine Reiseschiedsstelle. Das sind neutrale Reiserechtler, die das gegründet haben. Da kann man sich hinwenden an die Verbraucherzentralen. Und wenn es aus der Sicht des Verbrauchers ein schwerwiegender Fall ist, dann bleibt da nur der Gang zum Rechtsanwalt.
Noch ganz kurz bis vor den Nachrichten, Herr Hieke.
Das ist natürlich eine wunderbare Steilvorlage für ein Reisebüro, wo eben das genau vor der Unterschrift durchgegangen wird mit einem persönlichen Ansprechpartner, mir entsprechende Zusatzprodukte wie Versicherungen genau erklärt werden, welche Variationen ich da wählen kann, welche ich brauche und erst dann im Abschluss an dieses Gespräch dann auch eine Unterschrift unter die Reisebestätigung erfolgt.
Per Mausklick in die Sonne, Internetreiseportale auf dem Prüfstand, Thema des heutigen Marktplatzes, live von der ITB in Berlin. Nach den Nachrichten geht's weiter. Mit dem Marktplatz und dem Thema per Mausklick in die Sonne, Internetreiseportale auf dem Prüfstand, live von der Internationalen Tourismusbörse in Berlin. Und am Mikrofon begrüßt Sie noch einmal Christian Bremkamp. Unsere Experten sind heute Ralf Hieke vom Deutschen Reiseverband, Michael Buller vom Verband Internetreisevertrieb und Falk Murko von der Stiftung Warentest. Wir alle freuen uns auf Ihre Fragen und Anregungen. Unser Hörertelefon hat die kostenfreie Nummer 00800 44 64 44 64. Unser Faxgerät erreichen Sie unter 00800 44 64 44 65. Und unsere E-Mail-Adresse lautet marktplatz@deradio.de. Ja, mal weg von den unschönen Nebengebühren, da haben wir eben drüber gesprochen. Nicht selten kommt es ja auch zu Ärgernissen am Urlaubsort. Herr Buller, Herr Murko, oder in die Runde gefragt, überprüfen Online-Anbieter eigentlich die Destinationen, die sie ins Netz stellen? Herr Buller?
Also das ist ja so, dass wir in der Regel ja unser Produkt, jetzt nicht bei den Hotel-Only, aber bei den Pauschalreisen, unsere Produkte von den Veranstaltern bekommen. Und die müssen die Destination, das Hotel entsprechend überprüfen. Die müssen einen bestimmten Standard einhalten und bestimmte Sicherheitsregeln einhalten.
Aber das Unternehmen, wir nennen ja keine Namen, aber irgendetwas, .de, schickt nicht seine Mitarbeiter in die Türkei oder nach Spanien und lässt da checken, ob da auch die Hotels oder die Strände auch in Ordnung sind.
Es gibt in letzter Zeit einen Trend, der auch auf das Internet zurückzuführen ist, bei den Veranstaltern, die sagen, Hotels, die nicht eine bestimmte positive Bewertung im Internet haben, bei Holiday Check oder bei anderen Anbietern, die werfen wir raus. Also die kriegen dann als Vorgabe, wenn ihr nicht bis nächstes Jahr 70% positive Urteile habt, dann seid ihr aus unserem Programm raus. Also es ist auch ein Effekt des Internets, die Bewertungen, die Nutzer Beurteilungen, dass die Veranstalter jetzt auch im Auge haben und so ihre Hotels damit unter Druck setzen, natürlich, damit sie qualitativ besser werden.
Wobei wir ja auch wissen, da wird auch viel Murks geschrieben. Ne? Es gibt ja Leute, die machen sich das irgendwie zum Hobby und machen Hotels und Destinationen schlecht.
Das ist eine Gefahr. Wir untersuchen das seit Jahren und früher war es wirklich sehr schlecht. Wir machen ja auch negativ, also Falschbewertungen und gucken dann, was damit passiert. Früher sind die alle angenommen worden, die kamen online. Das hat sich geändert, zumindest bei den großen Anbietern. Die tun doch mittlerweile einiges, um Falschbewertungen, soweit man sie erkennen kann, herauszufischen. Also beim letzten Test hat HolidayCheck und Suva haben fast alle Falschbewertungen von uns gefunden. Also das ist ein guter Trend.
Herr Hieke vom Deutschen Reiseverband, wir haben zum Beginn der Sendung in der Umfrage gehört, also viele Menschen buchen ihren Urlaub, ihre Flüge online, aber nicht alle. Einige gehen auch ins Reisebüro. Was kann das Reisebüro an dieser Stelle, worüber wir gerade gesprochen haben, besser machen als ein Internetportal?
Naja, das Reisebüro hat im Idealfall natürlich eine große Reiseerfahrung bei seinen Mitarbeitern und kann natürlich auch viele Dinge, die ein Internet so nicht kann, auch erklären, beraten. Viele Leute wollen ja auch einfach eine Rückbestätigung ihrer Wahl auch haben, ja, also diese Bestätigung. Das Internet ist nur, das ist binär strukturiert. Also es gibt nur 0 oder 1, es gibt nur Ja oder Nein, Klick links, Klick rechts. Und im Reisebüro kann man natürlich vielleicht auch nochmal einen Reisewunsch dem Kunden dann entlocken, wo er vielleicht nur eine Tendenz im Kopf, aber dahinter sagt, ja genau, warum bin ich da nicht selbst drauf gekommen? Das kann das Internet so in dem Maß natürlich nicht.
Der Vorteil im Reisebüro ist natürlich auch, wenn mich irgendwas im Urlaub gestört hat, dann gehe ich danach dahin und sage, das war nicht in Ordnung, reklamiere etwas. Herr Murko, Herr Buller, wie ist das bei den Internetportalen? Gibt es da immer eine Telefonnummer oder nur eine E-Mail-Adresse? Oder wie kann ich da meinen Frust loswerden, Herr Buller?
Also Sie können das beides machen. Am besten ist natürlich eine Reklamation immer schriftlich zu machen. Das Problem, glaube ich, das alle immer haben, ist, dass natürlich dann diese Reklamation an den Veranstalter oder den Hotelier geht. Das dauert dann meistens, bis man dort eine Antwort hat. Aber es ist im Prinzip derselbe Weg wie im klassischen Reisebüro.
Ein anderer Aspekt, wir haben den Service von den großen Portalen untersucht. Das heißt, manche sagen, wir bieten exzellenten Service, kostenlose Hotline, E-Mail-Beratung. Leider funktioniert das in vielen Fällen nicht. Nur ein Anbieter von allen, Travel Scout 24, hat eine gute Beratung geboten. Wir haben zweimal angerufen auf der Hotline und haben 3 E-Mails geschickt. Viele beantworten die E-Mails gar nicht. Hotline kommt man oft schwer durch und trifft dann auf Mitarbeiter, die oft nicht Bescheid wissen. Also da muss noch einiges getan werden.
Herr Buller. Ist ja Ihr Thema. Wird da was gemacht? Ist da ein gewisses Problembewusstsein vorhanden?
Da ist sicherlich ein Problembewusstsein vorhanden. Man will ja die Kunden bei sich behalten, also wird am Service immer gearbeitet, den zu verbessern und Dienstleistung zu verbessern.
Anklicken, aussuchen, buchen. Für viele Verbraucher ist das längst ein System, an das man sich gewöhnt hat. Doch auch hier schreitet die Technologie voran. Dieter Nürnberger, Sie haben einen Stand ausfindig gemacht, an dem gezeigt wird, suchen ist nicht gleich suchen und buchen geht auch anders.
In der Tat, Christian Brehnkamp, habe ich einen Gast hier, der nichts Geringeres verspricht, dass sich Internetnutzer, jene also, die einen Reisewunsch haben und diesen auch über ein Reiseportal buchen wollen, künftig einfacher und vor allem auch schneller zurechtfinden sollen. Einfach und schnell. Ja gut, da mag mancher sagen, das sind Schlagwörter, die ohnehin die digitale Welt immer auf die Fahne geschrieben hat. Und deshalb wollen wir heute ein bisschen genauer hinschauen. Zu uns gekommen ist Anja Meisch. Guten Morgen. Sie sind Vertreterin des Unternehmens Omicron. Und dank Ihrem Produkt FactFinder Travel soll nun auch die Reisesuche im Internet verändert werden, verbessert werden. Es geht ganz konkret um die Suchmaske auf diesen Reiseportalen. Also um jenes kleine Feld, in dem normalerweise Begriffe wie Kurzurlaub, vielleicht auch noch das Reiseziel, eine bestimmte Stadt eingegeben werden. Und als wir uns gestern kennenlernten, da fiel immer wieder das Wort von der ersten semantischen Einfeldsuche für Reiseportale. Frau Meisch, das klingt zuallererst nicht mal einfach.
Erstmal einfach guten Morgen. Es ist aber tatsächlich in der Tat einfach. Das heißt, Sie können in Ihren eigenen Worten, genau so, wie Sie es im Kopf haben, in unsere Suche eintippen, in ein Feld, ähnlich wie bei Google. Und wir interpretieren dann Ihre Sprache und Ihre Wünsche in die Sprache der Datenbank, in die komplizierte Sprache der Reisedatenbanken. Und somit können Sie ganz einfach und schnell zu Ihrem Reisewunsch kommen, sparen über 60% der Zeit und haben viel weniger Angebote, dafür viel hochwertigere, die genau zu Ihrem Reisewunsch passen.
Das muss man jetzt wahrscheinlich ein bisschen erklären. Ich gebe beispielsweise ein Ostern und Gran Canaria. Was macht eine alte, herkömmliche Suchmaske mit diesen beiden Begriffen und was machen Sie besser oder anders?
Also Gran Canaria würden Sie vermutlich in der herkömmlichen Maske überhaupt nicht als Gran Canaria finden. Das heißt, da müssen Sie erstmal die Destination vorab auswählen, um dann in die Unterregion Gran Canaria zu gelangen. Das heißt, Sie hätten hier schon mal zwei Steps und Ostern könnten Sie in der Form gar nicht einfügen, sondern Sie müssen erstmal in Ihrem Kalender händisch schauen, ja, wann ist denn überhaupt Ostern? Wir erkennen Ostern mit dem genauen Zeitraum. Das heißt, Sie tippen Ostern ein und wir erkennen, wann Ostern ist, interpretieren das in ein Datum und Sie müssen somit überhaupt nichts mehr denken oder suchen und haben zu Ostern die passenden Angebote auf Gran Canaria.
Also wenn man Ostern eintippt, landet man nicht zufälligerweise dann noch auf den Osterinseln, nur weil es gleich klingt.
Und Sie kommen auch nicht in das Hotel Ostern, ganz genau. Sondern wir verstehen, Ostern ist der Feiertag und eben der Zeitraum, der an diesem Jahr oder der eben zu diesem Jahr an Ostern ist.
Das heißt also im Grunde eine mitdenkende Sucher-Software, mehr oder weniger. Welchen Nutzertyp haben Sie denn da im Auge? Eher den, der eigentlich schon weiß, ich möchte in eine Stadt rund um Ostern, sprich Barcelona als Beispiel, oder den, der vielleicht noch gar nicht so viel weiß, der nur weiß, mein Gott, es soll warm sein, es soll das Meer in der Nähe sein?
Korrekt. Also wir bedienen mit unserer Technologie beide Arten der Reisetypen. Das heißt, sowohl die, die wissen, was sie möchten, können ganz schnell ihre Wünsche eintippen und abschicken. Sie sparen sich dadurch sehr viel Zeit, aber eben auch die Inspiration, wenn sie eben nicht wissen, wo sie hinwollen, sondern sie wissen einfach nur, Mensch, ich möchte übermorgen einfach irgendwo hin, wo es warm ist. Und es soll nicht mehr als 600 Euro kosten. Und es soll romantisch sein. Dann können wir Ihnen Ziele vorschlagen und die passenden Ergebnisse zeigen. Und Sie können sich dadurch inspirieren lassen und finden somit hoffentlich sehr schnell zu Ihrem Traumurlaub.
Wie lange verbringen denn die Deutschen, wenn sie eine Reise planen oder vielleicht auch schon konkret vorhaben zu buchen, so im Internet, um das Ganze wirklich dann auch konkret wasserdicht zu machen, zu buchen?
Also durchschnittlich verbringt der Deutsche 9 Stunden auf 13 verschiedenen Webseiten, bis er tatsächlich bucht. Und das sind tatsächlich nur die Reisewebseiten. Er recherchiert darüber hinaus noch viele Tage länger über Reiseinformationen wie Klima oder Kulturereignisse. Das heißt, die reine Suche auf den Reiseportalen sind tatsächlich 9 Stunden und 13 Webseiten.
Wie schnell geht es dann bei Ihnen? Ein bisschen schneller?
Wir haben den Suchprozess um 66% verkürzt. Das heißt, man würde dann sagen, man hat sich in 3 Stunden zu seinem perfekten Traumurlaub durchgeklickt.
Wenn dem so ist, wie ist denn so die Resonanz? Ich meine, arbeiten Sie jetzt mehr und mehr mit Reiseportalen zusammen? Weil ich meine, Ihr Produkt, wenn Sie schon sagen, einfacher und schneller, da müssten sich doch eigentlich die Reiseportale sagen, ja toll, machen wir eine Kooperation.
Genau, natürlich ist jetzt was ganz Neues, was ganz Innovatives. Das heißt, gerade unsere ersten Kunden sind die, die sich auch was trauen und sagen, Mensch, wir gehen jetzt einen Schritt und läuten hier mal eine neue Ära der Reisesuche ein. Und die, die es auch einsetzen, sind auch sehr zufrieden damit, weil einfach die User sehr viel schneller zum Ziel kommen, nach Suchkriterien auch suchen können, nach denen man vorher gar nicht suchen konnte. Und somit haben wir jetzt auch 2 weitere Veranstalter gewonnen, die jetzt auf ihren Portalen unsere Suche seit Januar einsetzen. Und auch hier auf der ITB haben wir sehr positive Resonanz.
Kriegt man denn als Kunde, als Online-Bucher überhaupt mit, wenn ich auf eine solche Suchmaske gehe, auf solches Suchfeld, mein Gott, ich arbeite jetzt schon gerade mit diesem innovativen Projekt?
Also es ist so, dass schon allein aus den optischen Gründen sich natürlich eine Einfeldsuche von der herkömmlichen Maske extrem unterscheidet, weil sie eben nur ein Feld haben. Die Portale, mit denen wir zusammenarbeiten, machen dann eben noch einen Hinweis, wie die Funktionalität ungefähr sein kann und was eben der User auch eingeben kann. Und dann ist es wirklich so, Learning by Doing. Probieren Sie es einfach aus, tippen Sie ein und schauen Sie, wie gut es funktioniert und wie Sie richtig Spaß an der Reisesuche und dann auch Buchung haben.
Gut, vielen Dank, Frau Maisch, dass Sie hier waren und auch ein bisschen über Ihr Projekt geredet haben, über das Produkt. Semantische Suchverfahren auf den Reiseportalen im Internet. Ob sich das durchsetzt, Christian Prehm, kann, das kann ich im Moment noch gar nicht sagen. Das wird wahrscheinlich auch sehr erst die Zukunft zeigen. Zurück in die Gesprächsrunde.
Ja, danke, Dieter Nürnberger. Und die Frage will ich natürlich gleich in die Runde stellen. Schöne neue Online-Welt, semantische Einfeldsuche. Eine vielversprechende Technologie. Herr Buller, Sie haben da manchmal eben gerade beim Zuhören mit dem Kopf geschüttelt, mal genickt. Was halten Sie davon?
Also generell glaube ich, dass es ein guter Weg ist. Die Zeit hat sich ein bisschen verringert mittlerweile, nicht mehr 9 Stunden, sondern etwas um die 7 Stunden mittlerweile. Also das heißt, es ist deutlich effizienter geworden. Aber ich glaube auch, dass es wichtig ist, dass wir neue Suchen anbieten, um viel schneller zum Ergebnis zu kommen.
Ja, aber 9 Stunden. Also ich war völlig geschockt, als ich die Zahl das erste Mal gehört habe, Herr Hieke. Ohne dass ich jetzt mich für irgendeine Seite hier positioniere, aber bevor ich 9 Stunden im Internet suche, geht doch gleich lieber ins Reisebüro.
Kurz gesagt, genau.
Also. Ja, das war zu erwarten. Aber nochmal zu der Einfeldsuche, Herr Murko von der Stiftung Warentest. Haben Sie da irgendwie Erfahrungen oder gewisse Einwände schon zu machen?
Nee, wir haben das im Test noch nicht berücksichtigt. Ich habe persönlich mal so ein paar Eingaben gemacht und das war durchwachsen, das Ergebnis. Aber die Richtung ist richtig, da sind wir wahrscheinlich noch am Anfang. Da müssen sich die Entwickler noch einiges einfallen lassen, um die Nutzer da auf den richtigen Weg zu bringen, um denen mehr zu bieten als jetzt. Jetzt müssen sie wirklich eigentlich wissen, was sie wollen, das können sie dann buchen. Wer da mehr inspirieren will, der wird dann solche Wege einschlagen. Ich weiß nicht, ich habe nicht den aktuellen Stand, ich habe es vor einiger Zeit mal probiert und da hat die Stichwortsuche noch nicht so viel gebracht, aber ich schätze, das geht ja sehr schnell, dass es heute viel besser ist.
Michael Buller vom Verband Internetreisevertrieb hat noch einen Hinweis.
Ja, ich möchte noch mal zu den 9 oder 7 Stunden noch mal was erzählen. Also man muss ja dazu sagen, dass das Reisen an sich geht ja schon in der Vorbereitung los. Das heißt, die Leute gehen in die Destination und schauen sich an, was gibt's dort alles, schauen sich Wetterkarten an, informieren sich an irgendeinem Reiseführer online und das zählt man in diese Zeit hinein. Das ist also nicht so, dass sie 7 Stunden auf einer Webseite verbringen, bis sie dann endlich zum Ergebnis kommen, sondern hier wird der gesamte Prozess gemessen, alle Dinge, die sie sich angucken.
Okay, das ist noch ein wichtiger Hinweis. In unserem Kölner Funkhaus sitzen Thomas Meinhardt und sein Team. Die Telefone klingeln dort, das Mailfach läuft voll, hoffe ich zumindest, und das Faxgerät rattert. Herr Meinhardt, schnell, die ersten Hörerfragen bitte.
Ja, das ist eine ganz interessante Erfahrung. Ein Hörer hat gerade gesagt, er hatte gebucht nach Italien. Und der Anbieter gab dann bei der Buchung online eine Option, möchten Sie jetzt im Internet buchen oder sollen wir die geplante Reise an ein Reisebüro in Ihrer Nähe weiterleiten? Er fand das super, hat dann die Option Reisebüro genutzt, weil er da bekam er noch ein paar zusätzliche Tipps. Das Reisebüro war sozusagen vorgewarnt, musste nicht von null anfangen, die Sachen raussuchen. Also diese Kombination fand er sehr, sehr sympathisch. Die Abwicklung war auch gut, weil er dann hinterher noch ein paar Extras buchen konnte, wie den Mietwagen und die Flugbonuspunkte verbuchen konnte. Bieten das alle Portale an?
So, jetzt bitte hier mal die Hand heben. Dann fragen wir Falk Murke von der Stiftung Warentest.
Ich habe nicht den völligen Überblick über den Markt. Das ist aus meiner Sicht gar nicht so häufig, aber vielleicht kann Herr Buller da mehr zu sagen.
Oder Herr Hieke vom Deutschen Reiseverband?
Ja, ich kann da gerne was zu sagen. Also vielleicht muss man mal sagen, dass ein Online-Portal im eigentlichen Sinn auch nichts anderes ist als ein Reisebüro, nur eben online. Es gibt Veranstalter, auf deren eigener Website man an einer Reise dieses Veranstalter bucht, die dann sagen, wir haben Agenturpartner bei dir in der Nähe, bitte gib deine Postleitzahl ein, wir können diese Buchung übergeben. Das ist natürlich sehr sympathisch, wie der Kunde das auch gerade sagt, dass das sehr angenehm ist. Und das ist, glaube ich, A, ein Trend, der in der Zukunft auch kommen wird. Wir hatten eben vorab schon mal gesprochen, Herr Buller und ich, dass es eine Verschmelzung stattfinden wird, dass Reiseveranstalter natürlich an Reisebüros verweisen und Reisebüros natürlich auch eine Webseite haben. Das ist ja heutzutage auch klar, nur eben nicht in diesem großen Markt sind wie die großen Portale. Und vielleicht noch als weiteren Punkt, um das abzuschließen, ein Portal, das selber Reisen vermittelt, also als Reisebüro auftritt, wird schwerlich seinem Konkurrenten eine Reise zuweisen.
Aber noch ist das nicht ein Angebot, was alle Anbieter machen. Herr Buller, ja oder nein?
Nee, ist nicht so.
Ja, Herr Meinhardt, weitere Fragen?
Ja, das zeigt schon, der Online-Dschungel ist sehr groß. Es wird schwierig, das richtige, das zu mir passende Portal zu finden, schreibt Wolfgang Werner in seiner E-Mail. Man darf sich nicht auf eines festlegen, das sieht man daraus auch. Man muss suchen, aber welche Anhaltspunkte habe ich nun? Was ist das Passende? Gibt es da was für Singles? Gibt es da was für Familien, für Fernreisende, für Berufsreisende? Also wie finde ich das richtige Portal?
Wahrscheinlich muss man erstmal ein Portal finden, was über die Portale aufklärt. Oder, Herr Buller?
Ja, das wär doch jetzt eine Aufgabe für den Verband. Ich glaube, jedes Portal hat schon seine Stärken. Opodo ist zum Beispiel eben extrem stark im Flugbereich. Weg.de, würde ich jetzt mal sagen, ist sehr stark im Pauschalbereich. Lastminute.com im Lastminute-Bereich. Und so hat jedes Portal, Holycheck mit Bewertungen, so hat jedes Portal so seine Spezialitäten. Expedia ist sehr bekannt dafür, dass sie eben sehr stark im Hotelbereich ist und auch diese Click-and-Mix-Produkte eben sehr, sehr ausgeprägt hat. Ich glaube, so jedes Portal hat seine Stärken.
Frau Rohwedder aus Baden-Württemberg, die hat das Stichwort geliefert, was gerade eben fiel, Last Minute. Wo kann ich denn am besten Last Minute buchen? Nun hat Last Minute ja zwei Seiten. Zum einen, ich brauche schnell noch einen Flug und viele sind schon ausgebucht, das ist Last Minute. Zum anderen aber, ich möchte spontan einen Urlaub machen und hoffe auf ein super, super günstiges Schnäppchen. Also, wie ist es um Last Minute bestellt?
Es gibt Spezialanbieter, die sich auf Last Minute spezialisiert haben, aber praktisch bei allen großen Online-Reisebüros, also Online-Portalen, findet man Last-Minute-Angebote und da wird es auch so sein, dass die meisten identisch sind. Also wenn man auf verschiedenen sucht und die gleichen Kriterien eingibt, kriegt man auch ein ähnliches Angebot. Also man kann da bei allen großen Anbietern suchen, Last-Minute-Segment hat jeder.
Das möchte ich mal wiederholen, das war für mich auch neu, dass eigentlich alle Portale denselben Background haben, sage ich mal, also dieselben Angebote vermitteln, zum selben Preis auch.
Sagen wir mal viele, es gibt schon kleine Unterschiede, aber viele fischen doch aus dem gleichen Grundsortiment, was es gibt und bieten dann das, genau wie die Reisebüros übrigens, die haben das gleiche Angebot.
Aber die Werbung verspricht ja irgendwie ein bisschen was anderes, oder Herr Buller?
Naja, also die meisten Portale mittlerweile haben auch eine starke Eigenveranstaltung und damit differenziert man sich natürlich auch.
Herr Meinhardt?
Ja, und wie schaut es aus, wenn ich dann zum Last-Minute-Schalter am Flughafen gehe? An allen großen deutschen Flughäfen gibt es solche Schalter. Greifen die dann auch wieder auf das gleiche Angebot zu?
Dann nickt Herr Hieke vom Deutschen Reiseverband und erklärt es nochmal.
Ja, also es gilt für alle, eine Last-Minute-Reise, also eine Veranstalterreise, die über einen bekannten Reiseveranstalter gebucht ist, die wird ja in einen Computer eingespielt, so muss man sich's vorstellen, und von diesem oder in eine Datenbank. Und auf diese Datenbank greifen Portale zu, Reisebüros und auch am Flughafen die Last-Minute-Schalter sind, genau wie große Portale, in diesem Fall Reisebüros.
Nochmal dazwischen geschoben die Frage, viele Menschen buchen ja in Anführungsstrichen auch nur Flüge. Wenn wir eben gesagt haben, Reiseportale greifen vor allen Dingen auf einen Pool von Informationen, Angeboten, Daten zurück. Wie ist das bei Flugportalen? Bedienen die sich bei Lufthansa, bei Air Berlin, bei Germanwings?
Das gibt, ich würde bei Flugbuchung immer über einen Flugpreisvergleich gehen, um überhaupt zu sehen, wer bietet denn zu dem Zeitpunkt, an dem ich fliegen will, überhaupt Verbindungen an. Das weiß ja nicht jeder. Deshalb würde ich da erstmal gucken und dann erfährt man gleich nebenbei auch, bei wem man einen günstigen Flug bekommt, weil die listen dann für die Verbindungen die Anbieter auf. Meistens haben die so gut wie alles. Und dann kann man ja immer noch separat direkt zur Airline gehen und gucken, was kostet der Flug da.
Kann es denn passieren, dass wenn ich jetzt, sag ich mal, drei Vergleichsportale mir angeschaut habe und die sagen, ja, also das und das kostet so und so viel mit der Airline so und so. Und dann schaue ich auf der Seite von der Fluggesellschaft selber und da finde ich aber einen günstigeren Preis, als mir ein Reise- oder ein Vergleichsportal angeboten hat. Ist das theoretisch möglich?
Es kann auch umgekehrt sein. Es können Online-Reisebüros geben, die einen günstigeren Platz noch haben, weil es gibt verschiedene Kontingente. Es ist sehr kompliziert mit den Flugpreisen. Aber es kann sein, dass die Airline günstiger ist. Da kommt aber manchmal noch eine Servicegebühr drauf, dass sich dann der Preisvorteil wieder ausgleicht. Oder es kann auch sein, dass ein Online-Reisebüro, ein Flugspezialist, da noch günstigere Plätze hat. Das muss man alles im Einzelnen prüfen und das macht dann die Zeit aus.
Thomas Meinhardt im Kölner Studio.
Ja, wir haben gehört von Qualitätsprüfung, von Fernzertifizierung. Was sind denn das für Zertifizierungen? Was wird da abgefragt? Was wird da geprüft? Möchte ein Hörer aus Hamburg wissen.
Und die Antwort hat garantiert Herr Buller.
Ja, also beim TÜV Safer Shopping wird also wohl Abläufe in den Buchungsstrecken geprüft. Es wird geprüft, ob Sie Prozesse in Ihrem Unternehmen, ob die ordentlich aufgesetzt sind, dass Sie eben Datenschutz und bestimmte Dinge einhalten. Es wird auch versucht, ob Ihre Seite sicher ist, ob Sie auch bestimmte Richtlinien einhalten. Also es ist eine sehr umfangreiche Prüfung, die dauert in der Regel ungefähr einen Monat. Die ist auch nicht nur von außen, sondern dort sitzt auch ein TÜV-Prüfer nach einem Prüfungsbericht von außen auch dort und prüft noch Bereiche in Ihrem Haus. Also das ist ein ziemlich aufwendiger Prozess und der wird beim TÜV Safer Shopping jährlich wiederholt.
Herr Hieke, gibt es eigentlich auch eine TÜV-Prüfung für Reisebüros?
Nein, die gibt es nicht. Es gibt natürlich TÜV-Zertifizierungen, die sich freiwillig Reisebüros unterwerfen, die sind aber eher im Business-Bereich, das heißt im Geschäftsreisebereich, wo es um Ausschreibungen geht, wo bestimmte Standards eingehalten werden müssen. Aber eine im touristischen Bereich oder im normalen Reisebereich eine einheitliche Zertifizierung, die sich auch am Markt vor allen Dingen durchgesetzt hat. Es gibt natürlich viele, die man machen kann, aber keine, die dem Verbraucher geläufig werden.
Herr Meinhardt, für eine kurze Frage haben wir noch Zeit.
Ja, ist es denn sinnvoll, wenn ich jetzt eine Reise in eine europäische Hauptstadt buche, da ist der Flug ja relativ schnell gefunden. Aber ist es dann sinnvoll, auch gleich das Hotel mitzubuchen oder soll ich da extra buchen? Wie kann ich mich verlassen auf die Angaben des Hotels? Soll ich vielleicht erstmal die Bewertungsportale befragen? Und wie finde ich dann auch ein Hotel, was für meine Sachen, also Kultur oder mehr Musik oder was auch immer, das dann die richtige Lage hat?
Kurze Frage in die Runde.
Also direkt beim Hotel zu buchen, würde ich eher vorsichtig sein. Bei unseren Vergleichen haben die immer nicht so gut abgeschnitten. Es gibt die großen Hotelportale, die zeigen einen dann, je nachdem, was man für eine Einstellung wählt, die beliebtesten Hotels, die besten oder die billigsten an. Und da kann man verschiedene aufrufen. Natürlich kann man immer noch prüfen, vielleicht hat das Hotel ja doch ein günstiges Angebot. Auch manchmal haben die Pakete, die eben kulturelle Dinge noch beinhalten, zum günstigen Preis. Auch da hängt es wirklich von dem Typ ab, von dem Reisetyp, was er erwartet, was er will. Will er ein billiges Hotel, will er eins, was bestimmte Leistungen bietet, bestimmten Komfort oder bestimmten Service. Je nachdem muss man buchen.
Falk Murko, auch für diese Antwort vielen Dank. Der Deutschlandfunk Marktplatz live von der Tourismusbörse in Berlin. Die zweite halbe Stunde ist schon wieder fast oben. Nach den Nachrichten folgt Teil 3.
Deutschlandfunk, Journal am Vormittag.
Und weiter geht es mit dem Marktplatz hier im Deutschlandfunk, live von der ITB in Berlin. Thema heute sind Flug- und Reisebuchungen im Internet. Und Thomas Meinhardt ist weiterhin aus dem Kölner Funkhaus zugeschaltet, wo er und sein Team Fragen und Anregungen der Hörer und Hörerinnen entgegennimmt. Herr Meinhardt, wer hat sich noch gemeldet?
Ja, Frau Lenz hat gleich noch eine Nachfrage. Es wurde eben in dem Beitrag etwas gesagt über die semantische Suche. Wie heißt nochmal, möchte Frau Lenz wissen, dass Portal zur semantischen Einfeldsuche.
Anja Maisch von FactFinder Travel ist soeben hier am Tisch eingetroffen. Wie findet man sie? Findet man sie überhaupt oder sind sie versteckt in Reiseportalen untergebracht, sage ich mal?
Wir sind in Reiseportalen untergebracht, aber nicht versteckt, sondern zum Beispiel auf der Seite von weg.de. Da gehen Sie einfach auf weg.de und suchen dann über den Suchschlitz oder auf der Thomas Cook-Seite von Österreich und der Schweiz oder auf der neckermann.urlaubswelt.de-Seite. Da können Sie jeweils unsere Suche testen, ausprobieren und dann natürlich auch buchen.
Und wir müssen natürlich sagen, es gibt auch noch ganz, ganz viele andere tolle Reiseportale, aber die haben jetzt diese Technologie. Vielleicht noch nachgefragt, wie sieht man das denn optisch? Ist das so, wie wenn ich große Suchmaschinen im Internet anklicke, ist dann einfach da so ein Schlitz, wo ich was reinschreiben kann? Ist da vielleicht schon was vorgegeben? Gibt es da eine Bedienungsanleitung?
Korrekt. Und zwar ein Schlitz. Es sind teilweise Beispiele unter dem Schlitz angegeben, dass Sie sehen, was Sie eingeben können. Und auch Hilfetexte, meistens rechts neben dem Feld, wo Sie draufklicken können und wo Sie dann eine kleine Erklärung bekommen, was Sie da alles eintippen können.
Was ich mich eben gefragt habe, als ich Ihnen zugehört habe, wie viele Wörter kann ich da eigentlich reinschreiben? Kann ich da irgendwie 7 Worte, Sonne, Palmen, Ostern, Bierfestival, Kulturfestival reinschreiben oder wie sieht das aus?
Korrekt. Also Sie können von Ihren Reisewünschen, was Destinationen angeht, über Sterne, Verpflegung, Sonderwünsche wie Sie möchten WLAN haben, Sie möchten einen Spielplatz für Ihre Kinder, Sie möchten ein Kinderbett, Sie möchten einen Aufzug im Hotel haben, tippen Sie so viel rein, wie Sie möchten. Und also eine rein technische Begrenzung gibt es nicht.
Wie sieht das denn aus dann in der Realität? Die Technik macht vieles möglich, die Sie entwickelt haben. Machen denn die Anbieter, die Ihre Technik nutzen, auch alles möglich oder gibt es da gewisse Stopps? Ich frage gerade ganz kurz Falk Murko von der Stiftung Warentest eine Einschätzung. Ist da noch alles sehr neu?
Ja, wie gesagt, wir haben es noch nicht getestet. Ich kann da nicht sehr viel zu sagen. Als ich eben die ganzen Kriterien gehört habe, da habe ich mir gedacht, na, wenn Sie dann wirklich was finden, sind Sie gut.
Frau Maisch, aber Sie finden doch zumindest etwas.
Genau, es hängt natürlich immer, also die Ergebnisqualität hängt natürlich immer von der dahinterliegenden Datenbasis ab. Das sind die Daten von gängigen Internet-Booking-Engines, also Providern, die die Angebote der Veranstalter bündeln. Und je besser deren Datenqualität, desto bessere Ergebnisse können wir natürlich finden. Aber durch unsere Technologie haben wir mehrere Datenbanken kombiniert und somit ist die Datenqualität besser als über die herkömmlichen.
Also was Ihre Technologie würde viel mehr möglich machen oder macht es vielleicht in der Zukunft, als es im Moment noch gibt. Thomas Mahnert in Köln.
Ja, und genau auf diese Technologie möchte auch eine Hörerin aus Berlin zurückgreifen. Sie hat gar nicht so viele Stichworte, dafür aber ganz gravierende. Nämlich, das Hotel muss barrierefrei sein, also für behindertengerecht, für Rollstuhlfahrer. Und es soll vielleicht auch noch strandnah sein. Hilft dann da das Portal auch weiter? Oder gibt es vielleicht gerade für behinderte Menschen noch ganz andere Möglichkeiten, spezielle Portale?
Fragen wir erst einmal Frau Maisch von Factfinder Travel. Wir haben ja gehört, noch ist nicht alles möglich. Rein theoretisch wäre es möglich. Ist das schon so eine Sache, was man eingeben kann? Barrierefreiheit?
Ja, Sie können auch eingeben, schönes Hotelzimmer für
Rollstuhlfahrer
zum Beispiel, genau. Und wir würden dann eben mit unserer Technologie interpretieren, es muss sowohl ein Aufzug im Hotel sein, es muss barrierefreie Zimmer und auch Badezimmer vorhanden sein. Und der Strand sollte natürlich auch so nah sein und eben auch mit einer barrierenfreien Sicherung zum Wasser hin, am besten auch ein Sandstrand und eben kein Kies- oder Felsstrand.
Herr Hickel vom Deutschen Reiseverband.
Ja, ich glaube, in so einem speziellen Fall sollte man aber auch so ehrlich sein und dieser Dame vielleicht empfehlen, wahlweise einen sehr spezialisierten Veranstalter, die es gibt, zu wählen, online oder auch direkt zu kontaktieren oder eben auch dann im Reisebüro einmal vorbeizuschauen, weil an so einer Buchung hängt natürlich auch noch der Flug, der Rollstuhl muss befördert werden, muss angemeldet werden etc. Da ist es sehr sinnvoll, sich an einen Spezialisten für solche Reisewünsche dann auch zu wenden.
Wie viele Spezialisten kann man das irgendwie einschätzen? Wie ich habe am Anfang gesagt, mein Eindruck, es gibt irgendwie unzählige Portale. Gibt es da irgendwie so eine Nennwert, wie viel Allrounder es gibt und wie viele Spezialportale es gibt? Oder wer boomt da gerade?
Es sind Tausende. Oft stecken ja auch Reisebüros dahinter, die eigentlich alles verkaufen, aber die haben dann den Trick gemacht, wir sind für Tauchreisen Spezialist. Sind sie dann auch, aber sie verkaufen eigentlich alles. Oder andere sagen, wir sind der Radspezialist oder Kanu-Spezialist. Es gibt wirklich Tausende von Seiten. Man muss immer auch prüfen, ob sie dann wirklich der Spezialist sind. Ich habe den Eindruck, manche haben sich die Webadresse gesichert, um dann eben gefunden zu werden. Aber eigentlich, wie gesagt, verkaufen sie dann auch noch viel mehr.
Ja, nochmal nach Köln. Herr
ja, Sport war das nächste Thema, was angesprochen wurde. Wie schaut es aus mit Sportgepäck auf der einen Seite und noch viel mehr alle Betreffenden mit Übergepäck, Übergewicht und den Kosten?
Wen wollte der Hörer, die Hörerin damit ansprechen? Factfinder oder generell?
Generell.
Also es geht ja um den Flug hier in erster Linie. Da muss man wirklich aufpassen, weil die Gepäckregeln werden ständig verschärft. Die großen Airlines machen das den Billig-Airlines jetzt nach. Zum Teil wird das Gepäck separiert und die Gepäckkosten sind zum Teil auch recht hoch. Und vor allem auch bei Übergepäck werden die Preise ständig erhöht. Man muss also sehr aufpassen, dass man nicht zu viel mit an Bord nimmt. Und wer zum Beispiel Sportgeräte, Fahrräder und so, sollte sich genau informieren, was das kostet. Es wird alles mitgenommen, aber es ist nicht ganz billig.
Herr Buller, wird das denn alles auf der Seite oder auf den Seiten auch angezeigt?
Also normalerweise sollten diese Informationen zur Verfügung stehen, wie viel Gepäck man mitnehmen darf, ob man Sportgepäck vorher anmelden muss und solche Geschichten sind eigentlich als Informationen vorhanden.
Herr Meinhardt.
Der Langzeiturlaub, den interessiert ein Hörer. Er sagt, er geht dabei aus von mindestens 4 Wochen bis sogar zu 3 Monate. 3 Monate Langzeiturlaub, vielleicht durch den Winter. Was gibt es da für Möglichkeiten zu suchen?
Also spezielle Portale.
Das dürfte im Internet auch zu finden sein, weil die großen Veranstalter bieten das alle an. Es wird auch immer mehr ausgeweitet. Das ist für Europa, für Nordafrika gibt es da sehr viele Angebote. Türkei ist sehr beliebt, Mallorca oder die Kanaren natürlich. Das dürfte kein Problem sein, sowohl im Reisebüro als auch online. Die Angebote sind da. Sie sind zum Teil sehr günstig, weil im Winter gibt es Preisnachlässe und vor allen Dingen für diese langen Zeiten sind die Hotels zum Teil sehr günstig.
Stichwort Ausland, wenn ich mich da nochmal gerade einklicken darf, die Frage habe ich mir gestellt. Es gibt viele Internetportale mit einer deutschen Herkunft, also DE hinten dran. Sowas wird es ja sicherlich auch im europäischen Ausland geben. Ist es möglich oder vielleicht sogar aus preislicher Sicht sinnvoll, einen französischen Anbieter aufzusuchen, einen britischen? Gibt es da Erfahrungen?
Also machen können Sie natürlich das immer, auch im Vergleich zu machen. Problem ist halt, im Falle von irgendwelchen Ärger oder solchen Geschichten haben Sie halt dann einen englischen Gerichtsstand und da Ihre Rechte durchzusetzen, könnte etwas schwieriger werden.
Da ist das europäische Recht noch nicht so weit, dass es quasi für die gesamte EU einen Rechtsrahmen gibt?
Naja, Rechtsrahmen gibt es schon, aber es ist immer das Problem, sie durchzusetzen.
ja.
Herr Meinhardt.
Ja, Herr Otto aus Kassel fragt, wenn ich häufig den gleichen Flug anklicke im Internetportal, weil ich etwa gucken will, verändern sich die Preise und ich weiß noch nicht, kommt der Sohn, der studiert, mit oder kommt er nicht mit? Also wenn ich häufig ein Portal anklicke und dabei einen bestimmten Flug, erhöhe ich dann den Preis, weil ich dem Anbieter signalisiere, da gibt es viele Klicks?
Also aus meiner eigenen Erfahrung, der Moderator hier nochmal, ist es so, Herr Murko von der Stiftung Warentest?
Ich kenne mich da nicht, ich würde es nicht vermuten, dass das einfache Anklicken, die Preise werden ja sozusagen hinten von hinten gemacht. Da gibt es komplizierte Computerprogramme, die je nach Angebot und Nachfrage, aber dann geht es nur um die Buchung. Wenn gebucht wird und also Plätze verschwinden, dann kann es sein, dass in anderen Bereichen die Preise steigen. Aber nicht das alleinige Anklicken, das glaube ich nicht.
Also mir wurde zumindest mal erzählt, dass es so sei, dass wenn man bei einer Airline, wenn eine Strecke sehr häufig nur angeschaut wird, das Angebot, dass dann im Hintergrund die Preise steigen. Herr Hieke sagt nö.
Ja, also es macht ja auch gar keinen Sinn. Also wenn nur durch das Anschauen sich ein Preis erhöht und weil dieser Preis sich erhöht, niemand bucht, dann wird die Airline auf sehr vielen leeren Sitzen bleiben sozusagen, weil ja eben diese Preise immer steigen und dadurch ja auch keiner bucht, obwohl viele klicken. Und man muss sich das ja vorstellen, dass Flüge weltweit verkauft werden, also weltweit in Reisebüros. Ich kann in Buenos Aires einen Flug von Berlin-Tegel nach München buchen, problemlos. Und erst in dem Moment, wo dieser Platz gebucht wird, steigt der Preis. Und wenn irgendwo auf der Welt ein Sitz auf dieser Maschine gebucht wird, erhöht sich natürlich der Preis, umso weniger Plätze dann zur Verfügung stehen.
Das ist ja noch eine, das hört sich nachvollziehbar an, aber da ist ja immer noch eine andere Frage. Lange vorher buchen, günstiger fliegen, stimmt doch auch nicht, oder? Herr Buller, wie entwickeln sich diese Flugpreise eigentlich?
Also es ist schon so, dass wenn Sie weit, weit, weit im Voraus den Flug sich anschauen, doch vermutlich eher den günstigeren Preis bekommen. Es gibt natürlich je nach Auslastung, wie voll die Maschine ist, unterschiedliche Preise. Das ist eben das Yielding, was die klassischen Airlines machen. Und dann kann es natürlich tatsächlich passieren, dass Sie im Kurzfristbereich nochmal ein Schnäppchen machen, wenn eben die Maschine nicht gut ausgebucht ist. Aber ich würde schon sagen, als Faustregel ist schon, gehen Sie weit im Voraus und Sie kriegen einen günstigen Flug.
Gibt es da andere Intervalle, die man noch nennen kann? Also vielleicht ein halbes Jahr vorher, 3 Monate vorher, 2 Wochen vorher? Herr Murko von der Stiftung Warentest?
Es gibt eine neue Untersuchung von einem Vergleichsportal, die sagen eben, es ist nicht immer richtig, sehr lange im Voraus zu buchen. Die sagen zum Beispiel, für europäische Ziele sind 2 Monate optimal. Muss natürlich nicht in jedem Fall stimmen. Es gibt immer Abweichungen. Und wer in Deutschland fliegt, ich glaube, da waren 3 Monate die beste, die günstigste Zeit. Aber wir haben früher Vergleiche gemacht über längere Zeiten und haben gemerkt, dann gibt es immer noch mal einen Peak, wo der Preis plötzlich runtergeht oder hoch. Das ist sehr variabel. Das bleibt letztlich für den Verbraucher ein Wabang-Spiel. Wenn er zu lange wartet, zahlt er möglicherweise drauf, aber es kann auch passieren, dass der Preis noch mal runtergeht.
Ja, Herr Meinhardt in Köln.
Ja, da haben wir gerade eine E-Mail reinbekommen noch von Konstanze Stübing. Die sagt, bei einem Portal hat sie erlebt, dass die Preise, je näher der Reisetermin anstand, desto teurer wurde es. Bei einem anderen Portal hat sie das aber nicht erlebt. Also offensichtlich muss man da dann auch nochmal zwischen den Portalen hin und her wechseln und sich die Mühe machen, mehrere anzusehen.
Da schaut Herr Buller etwas kritisch.
Also es kommt darauf an, welche Reise oder was sie sich jetzt angeguckt hat. Also wenn es jetzt eine klassische Pauschalreise ist, dann kann es passieren, weil zum Beispiel sogenannten X-Veranstalter, die in der Sekunde, wo sie das Produkt ansehen, paketieren, da kann tatsächlich passieren, dass sich der Preis eben auch minütlich verändert und auch tatsächlich so ist, je näher man in den Reisetermin geht, der Flugpreis eben nach oben geht, das Paket dadurch teurer wird. Bei klassischen Veranstaltern gibt es eine relativ große Preisstabilität, wobei die auch eben einzelne X-Veranstalter haben.
Klassische Veranstalter, bei dem Stichwort würde ich gerne mal einhaken. Es gibt große Reiseunternehmen, die haben logischerweise auch eigene Seiten im Netz. Und es gibt dann, wie ich sie eben genannt habe, Allrounder, die anscheinend irgendwie da alles zusammensuchen und dann anbieten. Gibt es da eigentlich irgendwie einen Unterschied? Also wenn ich bei einem großen, traditionellen deutschen Reiseveranstalter, den es schon vor 30, 40 Jahren gab, was buche oder auf diesen so vermeintlichen Schnäppchenportalen?
Also bei dem Veranstalter kann man natürlich nur das buchen, was der Veranstalter bietet. In der Regel ist es jedenfalls so. Beim Online-Reisebüro, die haben das große Sortiment und bieten ja meistens auch den Preisvergleich, dass man dann genau sehen kann, wer ist für mein Angebot am günstigsten. Also, aber natürlich ist dann die gleiche Reise, kostet das Gleiche. Wenn ich jetzt zu TUI gehe, direkt und dann bei einem Anbieter wie weg.de oder TravelScout24, da ist die TUI-Reise in der Regel genauso teuer.
Herr Hieke und Herr Buller unterhalten sich gerade angeregt. War da was falsch gerade, Herr Hieke?
Nee, das stimmt im Prinzip, wobei es auch natürlich große Veranstalter gibt, auch da wieder Unterschiede. Man merkt, es differenziert sich immer weiter. Es gibt große Veranstalter wie TUI genannt, die nur explizit ihr eigenes Produkt vertreiben. Es gibt aber auch andere große Veranstalter, die ihren Namen eben auch dafür erkannt haben, auch viele andere Reisen zu verkaufen und die wirklich das komplette Angebot der kompletten Branche dann auch unter ihrem Namen im Internet verkaufen.
Herr Meisch, Frau Meisch, Sie nicken gerade so?
Ja, bei Thomas Cook ist es zum Beispiel so. Also, dass die eben auch nicht nur Thomas Cook-Produkte verkaufen, sondern eben auch Mischung.
Ich glaube, bei TUI-Fly ist es auch so. Kann das sein, Herr Murko?
Das ist ein Fluganbieter. Ja, ich weiß es gar nicht. Ich glaube, die haben auch ein ziemliches Programm. Aber das ist wirklich verwirrend. Es gibt Veranstalter, die nur ihr eigenes Produkt verkaufen. Es gibt Veranstalter, die die Bandbreite verkaufen. Aber bei den Online-Portalen, die sich Reiseportale nennen, da kriegt man dann immer eine große Range von Angeboten, aber die unterscheiden sich auch. Die haben zum Teil ganz andere Vertragspartner, sodass es nicht überall wirklich das Gleiche gibt, aber es gibt einen Teil, der identisch ist.
Kann man eigentlich eine Tendenz abschätzen, was die Preise anbetrifft? Mein Eindruck ist, dass Flüge zum Beispiel vor ein paar Jahren, auch innerdeutsche Flüge, was ja von umweltmäßig zu halten ist, ist eine andere Sache, aber dass die Flüge günstiger waren, dass man vor sich 3-4 Jahren innerdeutsch noch irgendwie für 30 Euro fliegen konnte, heute nicht mehr so. Gehen die Preise auch im Urlaubsbereich generell in die Höhe, aus welchen Gründen auch immer? Herr Buller, Sie nicken?
Also ich glaube, sie müssen auch nach oben gehen. Also für 30 Euro ist einfach kein reeller Preis. Meistens kam ja dann noch irgendeine Flughafengebühr und sowas dazu. Ich glaube, die Flugpreise müssen einfach reeller werden. Man kann ohne einen vernünftigen Preis auch keinen Service wirklich leisten.
Ja, die Preise gehen hoch, die Kerosinkosten steigen, die Gebühren steigen. Früher war das zum Teil nicht so ganz durchsichtig. Zum Beispiel Ryanair, der immer noch der billigste am Markt ist, da muss man sehr aufpassen. Die sind billig, wenn man nur mit Handgepäck fliegt. Aber sobald man den Koffer aufgibt, wir haben da Vergleiche gemacht, sind sie genauso teuer wie die anderen. Das ist der große Unterschied. Sie lagern die Preise aus, also sie haben einen Grundpreis, der klingt sehr gut. Aber wenn man dann wirklich mit Koffer und ich weiß nicht was noch, oder auch an Bord irgendwas, ein Getränk zu sich nehmen will, dann wird es teuer.
Herr Meinhardt, gibt es noch Fragen?
Ja, reichlich, reichlich. Der Hörer, der nach dem Langzeiturlaub fragte, war mit der Antwort gar nicht zufrieden. Er sagt, er findet nichts. Die meisten Reiseportale schalten nach 4 Wochen ab.
Ja, Herr Murko, Mist erzählt. Rechtfertigen Sie sich.
Ich habe es selbst nicht gebucht. Ich bin davon ausgegangen, dass die Reiseveranstalter bieten diese Langzeitreisen. Sie machen damit sehr viel Werbung. Jedes Jahr sagen sie, wir haben unser Kontingent wieder erhöht. Dann scheint es so zu sein, dass es hauptsächlich über das Reisebüro vertrieben wird. Ich bin davon ausgegangen, dass Sie Ihr Sortiment auch online anbieten.
Herr Buller, da müssen Sie mit Ihren Partnerunternehmen wohl gleich mal telefonieren.
Nee, es ist, man muss ja sagen, wir fokussieren uns auf ein spezielles Segment in dem Geschäft. Und das ist diese 4 Wochen ist eine spezielle Linie sozusagen, eine spezielle Kundenschicht, die wir bis dato tatsächlich nicht bedienen. Das ist aber auch technisch bedingt. Weil man darf ja nicht vergessen, den Zeitraum, den Sie eingeben, führt zu extremen Abfragen, auch im Hintergrund. Und also aus der technischen Reglementierung vermutlich werden diese Produkte heute noch nicht dargestellt.
Herr Meinhardt, ja, vielleicht ruft der Hörer gleich nochmal an, aber ein Versuch der Antwort.
Da können wir dann heute nicht mehr drauf eingehen. Frau Karlsson hat gebucht für ihre Tochter und eine Freundin eine Langzeitreise. Sie hat mit ihrer Kreditkarte bezahlt, aber natürlich die Reisedaten und die Namen der beiden jungen Damen eingegeben. Dann kamen die beiden Frauen zum Check-in und ein Name war gestrichen. Das Reiseportal, was hinterher dann kontaktiert wurde, sagt, wir haben einen Sicherheitscheck gemacht, haben nochmal eine E-Mail geschickt. Diese E-Mail ist bei der Hörerin aber gar nicht angekommen. Dementsprechend konnte sie auch nicht reagieren. Die beiden Damen konnten eben nicht fliegen, jedenfalls nicht zusammenfliegen. Die Fluggesellschaft war in diesem Fall sehr großzügig, hat beide auf einen späteren Flug gebucht. Aber das kann man ja nicht immer erwarten, wenn es Probleme gibt mit dem Check. Denn man hat ja eine Bestätigung bekommen, die bekommt man ja beim Online. buchen. Wie kann es sein, dass so eine Bestätigung dann später nicht mehr gilt?
Kann wohl nicht so sein, sagt Herr Buller, oder dürfte nicht so sein.
Naja, also die Sicherheitschecks, die gibt es tatsächlich, dass man überprüft, ob der Name des Kreditkarteninhabers zusammenpasst mit den fliegenden Personen. Es gibt entsprechende Probleme auch im Internet mit Betrug. Das ist jetzt hier nicht der Fall. Normalerweise sollte der Kunde frühzeitig informiert werden. Wurde hier wohl versucht. Am besten ist natürlich, man ruft den Kunden dann an und sagt, hier gibt es ein Problem. Und da scheint irgendwas dazwischen verloren gegangen zu sein. Ist also nicht glücklich.
Was sagt die Stiftung Warentest?
Meiner Ansicht nach auch nicht üblich. Es ist durchaus möglich, dass jemand anders die Reise bezahlen kann. Und entscheidend sind ja dann die Daten der Buchenden. Also ich aus persönlicher Erfahrung kenne das durchaus, dass dann auch eindeutig dasteht, man muss ja zweimal den Namen angeben, einmal für den Reisenden, einmal für den Kreditkarteninhaber. Das müsste aus meiner Ansicht funktionieren. Wenn es nicht funktioniert, ist es keine gute Seite.
Herr Meinhardt.
Eine Gruppenreise, eine Gruppe von Seglern dachte sich, 3 und 3 ist 6, aber 3 und 3 ist beim Buchen offensichtlich nicht 6. Denn sie haben die Erfahrung gemacht, wenn man 3 mal 2 Flüge bucht, dann ist es günstiger, als wenn man 1 mal 6 Flüge bucht. Ist das auch System oder war das Zufall?
Also da gucke ich hier in erstaunte Gesichter. Herr Hieke, Sie hatten jetzt ein bisschen Zeit, sich zurückzulehnen. eine Reaktion?
Ich komme mal eben nach vorne. Moment. Nein, das ist dann bei der Airline das sogenannte Yield, also die Auslastungssteuerung. Und wenn dort, stelle ich mir jetzt auch nur vor, kann nur mutmaßen, wenn dort aber Gruppen, das ist häufig ein Phänomen, das wir beobachten, auch wenn die Gruppen größer als 6 Personen sind, 10, 12, 20 Personen, wenn die angefragt werden, steigen natürlich sofort die Auslastung der Maschine, entsprechend der Preis. Und der Durchschnittspreis jedes Einzelnen dieser Gruppe steigt natürlich somit mit, als wenn nur ein Einzelner bucht. Hier kann ich mir nur vorstellen, dass eine entsprechende Voreinstellung seitens der Airline dann vorliegt, die eben dieses als Gruppe erkennt und den Durchschnittspreis somit steigen lässt.
Okay. Herr Meinhardt?
Wo kann man sich im Internet zuverlässig über Einreise- und Impfbestimmungen informieren? Oder geben die Portale auch dann schon Hinweise, wenn man eine Fernreise bucht?
Herr Mokko?
Das ist sehr einfach. Das macht man am besten beim Auswärtigen Amt. Da kriegt man verlässliche Informationen zu allen Ländern dieser Welt.
Schnelle Antwort. Gibt es noch Fragen?
Ja, wie schaut es aus mit zusätzlichen Kosten? Fallen die im Reisebüro an? Fallen die an, wenn man mit Kreditkarte bucht? Fallen die an, wenn man über ein Portal einen Flug bucht? Was kann man da erfahrungsgemäß sagen? Wo fallen zusätzliche Kosten an und wo nicht?
Also zumindest dürften keine Kosten anfallen, die nicht sichtbar sind, oder Herr Mokko?
Das dürfte nicht der Fall sein, aber es gibt viele Extrakosten, er hat es schon gesagt, also zum Beispiel für Kreditkartenzahlung und etc. Das sollte man sich genau ansehen. Es sollte jeder, das ist vorgeschrieben, ein kostenloses Bezahlangebot haben, zum Beispiel den Bankeinzug oder eine bestimmte Karte. Da haben sich manche Billig-Airlines lange geweigert, aber ich glaube, mittlerweile funktioniert das. Und wie es im Reisebüro ist, das müsste der Herr Hieke sagen.
Ich glaube, wir haben noch Zeit für eine Frage.
Die noch. Wenn man jetzt sich weiter informieren will, wo gibt es noch Tipps? Man kann natürlich ganz einfach die Marktplatzsendung auf der Radioseite nochmal nachhören. Das ist die erstbeste Lösung. Und was wäre die zweitbeste?
Herr Buller, haben Sie da eine Idee?
Ja, die Frage ist über das Urlaubsland oder, also ich meine, Sie finden so viel Informationen im Internet, also ich sag mal, selbst in YouTube finden Sie Filme über Hotels, Sie finden Filme über Destinationen oder auf Flickr, also es gibt so viele vielfältige Möglichkeiten im Internet, sich vor einer Reise zu informieren, es gibt auch spezielle Verlage, die tolle Webseiten haben, also es gibt eine Vielzahl von Möglichkeiten im Internet.
Kurze Nachfrage noch, helfen Bewertungsportale?
Die helfen in jedem Fall, man muss sie aber zu nutzen wissen, also immer mit einer gewissen Skepsis, mit einem gesunden Menschenverstand die Bewertungen lesen, immer positive und negative. Und wenn ein Hotel nur 5 sehr gute Bewertungen hat, dann sagt das natürlich nicht sehr viel aus.
Herr Buller, Herr Hieke, sind Sie das ähnlich?
Ich sehe das auch so. Also bei den Bewertungen spielt die Anzahl eine große Rolle. Interessant ist sicherlich auch, die mal genauer zu lesen, weil es gibt auch Dinge, die für mich, für meinen Urlaub besonders wichtig sind und Dinge, die vielleicht für meinen Urlaub weniger wichtig sind. Und diese kleinen Informationen, die stehen dann oftmals auch in den Bewertungen drin.
Herr Hieke, noch einen Satz, haben wir nur noch Zeit.
Dem ist nichts hinzuzufügen.
Das hört sich gut an. Und damit geht der Marktplatz von der ITB in Berlin zu Ende, denn unsere Sendezeit nähert sich dem Ende. Vielen Dank an Sie, die Hörer, für Ihre rege Teilnahme. Vielen Dank natürlich an die heutige Expertenrunde. Dank an Ralf Hieke vom Deutschen Reiseverband, auch dafür, dass wir hier an Ihrem Stand senden durften. Dank an Michael Buller vom Verband Internetreisevertrieb und Dank an Falk Murko von der Stiftung Warentest. Auch am kommenden Donnerstag gibt es eine Marktplatzsendung. Thema dann: Gruß vom Finanzamt, Rentner und die Steuererklärung. Hier geht es nach den Nachrichten erst einmal serviceorientiert weiter mit der Sendung Umwelt und Verbraucher und meiner Kollegin Jule Reimer Mikrofon. Ich darf mich an dieser Stelle von Ihnen verabschieden. Danke fürs Zuhören und Mitmachen, sagt Christian Brinkhoff.